Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV hier im Parkhotel Heilbronn in der Bar 1042. Schön, dass Sie zu dieser ungewöhnlichen Zeit mit dabei sind bei unserer 39. Folge. Und ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast, Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD. Schön, dass es geklappt hat.
Danke für die Einladung.
Sehr schön, dass Sie da sind. Wir haben uns 30 Minuten vorgenommen. Es gibt ja jede Menge Themen. Sie haben es gerade gesagt, wir könnten 3 Tage sprechen. So viel Zeit haben wir tatsächlich nicht. Gute Vorsätze hat man immer noch zu Beginn des Jahres. Die Ampel hat sich bestimmt auch ein paar gute Vorsätze vorgenommen. Ist schon irgendwas davon gebrochen worden?
Nee, bisher noch nicht. Aber besser werden kann es, glaube ich, trotzdem noch. Immerhin, seit gestern ist der Bundeshaushalt beschlossen. Damit haben wir ja über die Feiertage die Nation und uns selber eine ganze Menge beschäftigt. Gut, dass das Kapitel jetzt geschlossen ist.
Da kommen wir auch gleich noch dazu. Ich habe im Vorfeld der Sendung haben einige Unternehmer, und es gibt ja einige Top-Unternehmer hier in Heilbronn, die gesagt, Sie sind ganz überrascht, der Kühnert sei viel vernünftiger als Generalsekretär, als er vorher war. Können Sie mit so einem Lob umgehen?
Jetzt werde ich nervös, Mensch. Nein, das ist in Ordnung, das nehme ich auch mit ganz gerne. Und ich würde sagen, ich bin vor ein paar Jahren auch schon vernünftig gewesen. Aber klar, man erlebt mich jetzt noch mal in einer anderen Funktion. Ich muss auch Regierungspolitik erklären und habe sicherlich auch noch mal ein breiteres Themenspektrum jetzt zu bearbeiten, als das beispielsweise in den Zeiten als JUSO-Vorsitzender der Fall war.
Ja, wir haben, wie gesagt, viel zu besprechen und Sie können natürlich wie immer sich auf dem Laufenden halten mit dem Newsletter aus der Chefredaktion unter der eingeblendeten Adresse. Können Sie den kostenfrei abonnieren und wie immer gibt's natürlich ohne Ausrede auch als Podcast auf den verschiedenen Podcast-Plattformen, können Sie sich dann unser Gespräch noch einmal anhören. Sie gehen gleich weiter zum Bildungscampus, zu einer SPD-Veranstaltung. Wie können Sie denn Ihre Genossen wieder ein bisschen aufmuntern?
Na, erstmal gibt's ja hier was zu feiern. Die SPD in Heilbronn ist im 150. Jahr ihres Bestehens, also es ist das Jubiläumsjahr und zu diesem Anlass bin ich auch da. Und ich werde schon auch eine Rede dort halten, die neben allen Problemen, die kennt jeder von alleine, auch rausarbeitet, was wir geschafft haben in den letzten 2 Jahren, welche Wahlversprechen umgesetzt wurden. Denn das vergisst man ja manchmal gerne bei dem allgemeinen Genöle. Und da möchte ich schon einen Gegenakzent setzen.
Interessant ist ja, wie Sie zum ersten Mal mit Heilbronn im Fernsehen in Kontakt kamen. Ich glaube, das vergessen Sie auch nicht, als Sie Heilbronn mit Berlin verglichen haben. Da ging es damals um die Silvesterübergriffe. Und weil Heilbronn relativ schnell die Straftäter abgeurteilt hatte. Und dann haben Sie gesagt, man kann natürlich, es macht einen Unterschied, ob man in Heilbronn regiert oder ob man in Berlin regiert, weil sie gedacht haben, in Heilbronn wäre die Bevölkerungsstruktur ganz anders wie in Berlin. Dabei ist die Bevölkerung mit Migrationshintergrund hier ja sogar noch höher als in Berlin.
Das stimmt, aber die Frage der Silvesternacht 2022-2023 ist bei Weitem nicht nur eine des Migrationshintergrundes gewesen, sondern es ist eine generelle Frage des Umgangs mit Ordnungsbehörden in der Stadt gewesen und des Stellenwerts von öffentlicher Sicherheit. Ich bin jetzt gerade vor wenigen Wochen in meinem Berliner Wahlkreis in Tempelhof bei einer der freiwilligen Feuerwehren, die wir auch in der Metropole haben, gewesen und habe die Kollegen dort gefragt, ob die letzte Silvesternacht besser war. Sie haben gesagt, ja, deutlich, unter anderem, weil die Polizei mit doppelt so viel Streifen unterwegs gewesen ist. Und das nutzt dann am Ende allen und signalisiert auch an die Krawallmacher in der Stadt ganz deutlich, dass sie keine Chance haben.
Wir haben eine ganze Menge Leserfragen auch bekommen. Da haben wir dazu aufgerufen. Es gibt ja aktuell, gehen viele, viele Menschen gegen Extremismus und für Demokratie auf die Straße, auch heute wieder an diesem Samstag. Da eine spezielle Leserfrage von Ipek Erdemetz. Sie sagt, am 23. März findet der Wahlkampfauftakt der AfD in Heilbronn statt, hier im Nachbargebäude, unter anderem mit Alice Weidel. Was empfehlen Sie denn der ältesten Partei Deutschlands, nämlich der SPD, an solch einem Tag?
Sich an den Protesten zu beteiligen, die sicherlich dagegen auch hier in Heilbronn stattfinden werden. Heute hat Frau Weidel auch anderswo in Baden-Württemberg eine Veranstaltung. Auch dort wird es Gegenproteste geben. Zu unserer liberalen Demokratie gehört, dass sogar die Verächter der Demokratie ihre Veranstaltungen abhalten dürfen. Ich glaube, in einem Land unter Führung der AfD wäre das nicht mehr so einfach möglich. Aber man muss das nicht klaglos hinnehmen, sondern man kann dagegen aufstehen, die Stimme erheben. Und das sollte man tun, um deutlich zu machen, diese Partei ist keine normale Partei wie jeder andere, auch wenn man sie demokratisch wählen kann.
Sie haben es angesprochen, diese Woche großes Programm. Eines der Themen war das Thema Asyl, das auch im Bundesrat ja gestern entsprechend noch mit dem Rückführungsgesetz behandelt worden ist. Die Entscheidung wurde getroffen, dass das jetzt diese beschleunigten Maßnahmen geben soll. Jetzt sagen viele Experten, das Gesetz wird relativ wenig ändern. Ändert es wirklich was?
Es wird schon was verändern, aber man muss sich einfach auch aus der fachlichen Perspektive angucken, was hindert uns denn seit Jahren daran, ausreisepflichtige Menschen tatsächlich auch in ihre Herkunftsländer wieder zu bekommen. Ein ganz großer Teil des Problems ist die nicht vorhandene Rücknahmebereitschaft der Herkunftsländer. Zum Teil auch, dass wir deren Staatsangehörigkeit gar nicht genau nachweisen können. Und da können wir Regulatorik in Deutschland ändern, wie wir wollen. Wenn wir es nicht schaffen, Abkommen mit den Herkunftsländern zu schließen, bei denen diese sich rechtsverbindlich dazu verpflichten, ihre Staatsbürger zurückzunehmen, dann werden wir in diesem Feld nicht vorankommen. Und deswegen ist neben aller juristischen Nachschärferei in Deutschland das zentrale Feld, das der internationalen Politik, kein Staatsbesuch mehr in Länder, wo wir Menschen haben, die ausreisen müssen, ohne dass wir dieses Thema bei den Regierungsgesprächen ansprechen sollten.
Bis es aber zur Ausreise kommt, müssen die zur Ausreise Verpflichteten ja in einer Abschiebehaft sein, Ausreisegewahrsam, wie auch immer. Jetzt wurde in diesem Gesetz ja beschlossen, dass man zwingend einen Anwalt bekommt, und zwar von Beginn an, nicht erst dann, wenn man abschiebehaft sitzt. Viele kritisieren das und sagen, ja, damit warnt man sie ja vor und dann verschwinden die Personen, da kann man sie doch nicht abschieben. Manuel Hagel hier, der CDU-Landeschef, sagt, damit stellt die Bundesregierung den Ländern in Sachen Abschiebung mit voller Absicht ein Bein.
Ist das so? Manchmal tut's gut, sich dann einfach zu informieren, wie ist die Sachlage. Auch heute können sich ja Menschen, die abgeschoben werden sollen, einen Rechtsbeistand nehmen. Und wenn man sich bei denen, die die Vollzüge organisieren, erkundigt, dann hört man, 90% und mehr haben jetzt schon freiwillig einen Rechtsbeistand. Das heißt, das, was dort jetzt beschlossen wird, wird in der Sache kaum etwas verändern, nur in einem einstelligen Prozentbereich. Und daher ist, glaube ich, der Theaterdonner ein bisschen zu groß geraten.
Sie haben es gesagt, man muss die Übereinkunft mit den Ländern finden und vor allen Dingen auch forcieren. Wenn man sieht, 1,5% der Antragsteller können sich auf das individuelle Recht auf Asyl berufen. Viele kann man gar nicht zur Ausreise drängen, weil es eben diese Vereinbarungen nicht gibt. Die Menschen erwarten ja irgendwo so einen großen Wurf, dass man sagt, okay, im Vergleich zum Vorjahr haben wir die Zahl um diese oder jene Größenordnung noch ein bisschen verstärken können. Ab wann wäre das wirklich erfolgreich, dass man sagt, das ist jetzt der große Wurf?
Na, wir müssen vor allem bei den Ländern vorankommen, wo die großen Personengruppen sich bei uns im Moment noch befinden. Das sind einige Staaten des afrikanischen Kontinents, beispielsweise die Maghreb-Staaten, insbesondere also die nordafrikanischen Staaten, in denen es sehr schleppend im Moment noch vorangeht. Genau dafür werden Gespräche auf Ebene der Bundesregierung geführt. Es gibt ja auch einen eigenen Beauftragten, Herr Stamm, der nur dafür zuständig ist, diese Abkommen zu verhandeln. Es ist aber gar nicht so leicht, weil am Ende muss man diesen Ländern, auch wenn das nervig ist, ja was geben für ihre Bereitschaft. So laufen Verhandlungen am Ende. Das heißt, das sind Länder, mit denen wir im Gegenzug auch darüber sprechen, oftmals Länder mit einem Geburtenüberschuss, wie sie junge Menschen, die eine Arbeitsmarktperspektive suchen, auf einem regulären Weg nach Deutschland bringen können. Beispielsweise in Bereiche, wo wir Arbeitskräfte brauchen, Pflege oder Ähnliches ist da zu benennen. Ein solches Abkommen verhandeln sie aber nicht in 3 Wochen, sondern das dauert eine ganze Weile. Und daher ist da Druck auf dem Kessel, das ist uns klar. Aber ich bitte auch um ein bisschen Geduld, wenn diese Abkommen funktionieren sollen, dann braucht es ein wenig Zeit.
Herr Söder hat jetzt heute gesagt, man müsse eben auch darüber reden, dass man in Länder wie Syrien, da es auch sichere Regionen in Syrien geben soll, dass man dort auch abschiebt. Ist das mit Ihnen zu machen?
Ich weiß nicht, ob Herr Söder jemals in Syrien gewesen ist. Ich bin es nicht, aber diejenigen, mit denen ich spreche über die Situation dort, zeichnen das Bild eines Landes, in dem es nicht wirklich sichere Ecken gibt. Syrien ist im Bürgerkrieg seit vielen Jahren. Die Zentralregierung unter Assad, der kein Menschenfreund ist, hat nur einen Teil des Landes unter Kontrolle. Das ist nicht das, was wir unter einem Rechtsstaat oder auch nur einer friedlichen Region verstehen. Und ich finde, man sollte nicht vom heimischen Schreibtisch aus leichtfertig solche Urteile fällen. Wenn das eigene Auswärtige Amt auf der Seite, wo die Reisewarnungen aufgeführt sind, deutsche Staatsbürger aus Sicherheitsgründen dringlich davor warnt, in ein solches Land auszureisen.
Sie haben es angesprochen, die Haushaltsdebatte, die hat natürlich diese Woche im Fokus gestanden. Olaf Scholz, wir haben ihn ja auch 3-mal hier in Heilbronn erleben dürfen, auf seine besondere Art und Weise. Diesmal hat er auf den Tisch oder besser gesagt auf den Pult gehauen. Kommt da der Generalsekretär auch mal vorher und sagt, Mensch Olaf, du musst jetzt mal ein bisschen Tacheles reden, um die aufzumuntern?
Na, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, dass es die eine oder andere Runde in den letzten Wochen und Monaten gab, wo ihn Leute ermutigt haben und gesagt haben, komm, lass es raus. Gibt ja bei uns so ein bisschen dieses geflügelte Wort, wenn er nach außen so reden würde, wie er innen redet, dann hätten alle viel mehr Freude daran. Und genau so hat er es jetzt gemacht. Also wir kennen ihn so aus Fraktionssitzungen und anderem. Gut, dass ihn jetzt auch viele andere im Fernsehen so verfolgen konnten. Mich haben auch viele seitdem darauf angesprochen und gesagt, das hat mir gefallen. Man hat ihn kämpfen gesehen und man hat auch besser verstanden, für welche Art von Politik er einsteht. Und insofern würde ich sagen, gerne mehr davon.
Bleibt er jetzt dieser kämpferische Olaf Scholz oder war das ein einmaliger Vorgang?
Na, man kann ja nicht in jeder Situation so reden wie in einer Haushaltsrede. Und ich glaube, viele Leute schätzen auch an ihm, dass er kein Heißsporn ist und dass er gerade auch im internationalen Raum ein seriöser und verlässlicher Partner ist. Die Leute wollen keinen Boris Johnson an der Spitze ihrer Regierung haben. Aber gerade im Parlament, wo es um Unterschiede auch zwischen den demokratischen Parteien geht, damit Leute auch verstehen, die unzufrieden sind mit Politik, dass sie nicht die AfD wählen müssen, um auswählen zu können zwischen Politikansätzen. Da muss es schon und darf es deutlicher werden. Und ich denke, je näher die nächste Bundestagswahl kommt, desto mehr werden wir jetzt auch wieder diesen Olaf Scholz erleben.
Deutlich ist ja auch der Oppositionsführer geworden. Friedrich Merz hat gesagt, Sachen Zusammenarbeit müssen sie gar nicht mehr vorstellig werden. Das wäre nur eine reine politische Rhetorik. Ist da das Tischtuch tatsächlich zerschnitten?
Also ich glaube, besonders eng sind die beiden nicht miteinander. Das kann man wohl von beiden Seiten so festhalten. Ich fand den Satz bedenklich, muss ich sagen. Nicht, weil Herr Merz sich nicht abgrenzen soll als Oppositionschef. Das ist seine Aufgabe. Aber in Zeiten, wo politische Kräfte versuchen, unsere Gesellschaft systematisch zu spalten und auseinanderzutreiben, wo viele Menschen, glaube ich, auch eine Sehnsucht danach haben, dass bei allen Unterschieden die Demokraten zusammenarbeiten, in so einer Zeit finde ich den Satz, ersparen Sie uns weitere Angebote der Zusammenarbeit, da finde ich den nicht angemessen. Und diese Zusammenarbeit, die hat es ja gegeben beim Thema Migration beispielsweise mit den Ministerpräsidenten der Union. Wir können in Deutschland, einem föderalen Land, nicht ohne die Ministerpräsidenten der anderen Partei regieren. Und Herr Merz muss sich entscheiden, ob er Teil der Lösung sein möchte.
Also hat der Satz dann gar keine Wirkung, weil sie ja doch auf Ministerpräsidentenebene miteinander zusammenarbeiten.
Na, wenn, hat er nur eine Bedeutung für Herrn Merz selber in seiner Funktion als Partei- und Fraktionsvorsitzender. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass Herr Wüst, Herr Günther oder die anderen auf eine Stallorder von Herrn Merz gewartet haben, um nicht mehr zu treffen im Kanzleramt zu kommen. Das wäre auch nicht gut.
Sehr emotional geht es ja auch auf den Straßen zu, wenn man sich die Proteste der Landwirte anschaut. Und da ist ja ein Thema die Abschaffung der Agrardieselvergünstigungen. Die hätte jetzt gestern im Bundesrat beschlossen werden sollen. Haben Sie mal die Faust in der Tasche geballt, als Sie von dieser Panne gehört haben, dass das Ganze jetzt erst Ende März entschieden werden kann?
Nee, ich bin mittlerweile soweit nicht mehr für über irgendwas die Faust in der Tasche zu ballen, aber es wird auch nichts mehr daran ändern. Diese Entscheidung ist jetzt politisch getroffen. Diese Subvention wird sukzessive abgebaut werden in den nächsten Jahren. Es wirkt sich ja für die Betriebe unmittelbar erst im nächsten Jahr aus. Dann werden die Rückerstattungen sozusagen weniger. Und wir haben ein Versprechen abgegeben. Wir haben verstanden, dass bei den Landwirten die Hutschnur zuletzt geplatzt war. Gar nicht so sehr wegen des Agrardiesels, sondern wegen einer Politik, die sie, egal in welcher Farbe, über viele Jahre nicht so sehr beachtet hat. Und wir sind jetzt zwischen den Fraktionen der Ampel und den landwirtschaftlichen Verbänden in einem Dialog, der noch vor der Sommerpause zu einem Gesetzespaket führen soll für die entscheidenden Themen Bodenpreisentwicklung, Marktmacht der großen Supermarktketten und anderes mehr. Und ich glaube, da gehört jetzt der Fokus
hin. Aber trotzdem
hin.
Wird das Thema jetzt natürlich, Ruckwied, der Bauernpräsident hat schon gesagt, das Thema bleibt jetzt natürlich auf der Tagesordnung, weil ja eben das gestern nicht entschieden werden konnte. Zwei SPD-Länder haben, was man nicht alles lernt, bei der Zusammenstellung der Tagesordnung im ständigen Beirat des Bundesrats gefehlt. Und deswegen konnte dieses Gesetz gar nicht auf die Tagesordnung kommen und kann jetzt erst Ende März beschlossen werden. Mhm. Ist ja schon ein amateurhafter Vorgang, oder?
Ich will nicht zu tief ins Detail gehen, aber ich glaube, es ist doch ein bisschen anders zu bewerten. Nach allem, was mir die Ministerpräsidenten sagen, gibt es seit jeher, egal wer regiert hat, so eine Art Gentleman's Agreement darüber, dass die Kräfteverhältnisse im Bundesrat gewahrt werden in diesem ständigen Beirat, auch wenn mal jemand fehlt, krankheitsbedingt oder wie auch immer. Dass dieser Command jetzt gebrochen worden ist und dort eine Mehrheit vor Ort genutzt wurde, ist wohl ein ziemlich einmaliger Vorgang und sagt vielleicht eher etwas über die aktuelle parteistrategische Ausrichtung der CDU aus, als darüber, wie die SPD-regierten Bundesländer so ihre Kalender gepflegt kriegen.
Das heißt, da haben dann auch Ministerpräsidenten die Zusammenarbeit aufgekündigt, oder?
Zumindest war es ihnen anscheinend wichtig, einen kleinen Knalleffekt zu erzeugen, dass ist ihnen offensichtlich auch gelungen. Ob es der Sache nun dient, naja.
Ja, apropos Knalleffekt, die Ampel hat ja einige Knalleffekte auch tatsächlich zu bieten gehabt in der bisherigen Amtszeit. Ich fand es einen interessanten Satz, den der Fraktionsvize der FDP, Herr Kuhle, beim Herrn Lanz gesagt hat. Die Leute wissen gar nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Und ganz ehrlich, das weiß die Politik teilweise auch nicht. Wissen Sie, geht es Ihnen manchmal auch so?
Das will ich wissen. Als ich das letzte Mal geguckt habe, war der Kopf hier oben. Was Konstantin Kuhle beschreibt, ist ja, glaube ich, ein Gefühl, was viele von uns kennen. Die Zeiten sind schnelllebiger geworden. Wenn ich mit erfahrenen Parteifreunden spreche, deren politische Karrieren schon ein bisschen zurückliegen, dann höre ich ganz häufig Sätze wie: In der heutigen Zeit wollte ich nicht mehr Politiker sein, weil es so schnell ist, so unnachgiebig, weil man kaum mal Muße hat, ein paar Wochen oder Monate ein Thema zu erfassen, zu bearbeiten und zu einem Ergebnis zu bringen. Das große Thema von heute ist nächste Woche oft schon vergessen. Ob das gut ist für die Bearbeitung von politischen Problemen, das sei mal dahingestellt. Aber wir sind halt nicht bei Wünsch dir was. Die Welt ist, wie sie ist, und zurück ins Schneckenhaus geht auch nicht. Und daher würde ich sagen, wir werden dafür bezahlt und sind dafür gewählt, dass wir damit umgehen.
Herr Münzenich hat gesagt, Ihr Fraktionsvorsitzender, die Differenzen der Ampel werden der Demokratie als solche zugeordnet. Sind diese Zwistigkeiten auch die Ursache, dass die AfD so stark geworden ist?
Das wäre mir zu einfach, aber wir müssen besser darin werden, mit diesen Zwistigkeiten, wie Sie es nennen, umzugehen. Ich mache mir am meisten Sorgen um die Akzeptanz des politischen Kompromisses in unserer Gesellschaft. Eigentlich überhaupt um die Akzeptanz des Kompromisses. Wir sehen es ja bei den Parteigründungen im Moment. Immer mehr politische Akteure reagieren auf Meinungsverschiedenheiten schon in den eigenen Reihen. Nicht darauf, indem sie einen Kompromiss suchen, sondern sie spalten sich ab, machen einen eigenen Laden auf, stellen sich selber zur Wahl. Wohin das führt, können wir wahlweise in unserer Geschichte der Weimarer Republik oder im internationalen Ausland sehen. Parlamente, die dann irgendwann aus 10, 15, 20 Parteien bestehen, sind nicht besser in der Lage, Kompromisse zu finden als solche mit 5 oder 6 Fraktionen. Und daher glaube ich schon, wird es vor allem in den nächsten Jahren auf diejenigen ankommen, die die Kraft besitzen, mit anderen zu verhandeln und dann auch vor ihre eigenen Leute zu treten und zu sagen, ich habe einen Kompromiss geschlossen, wir haben nicht 100% rausgeholt, aber ich stehe zu dem Ergebnis, was wir vereinbart haben.
Also werden Sie auch allen Tendenzen, die ja auch in der FDP schon laut geworden sind, lieber ein Schrecken mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende und Neuwahlen eine Absage erteilen?
Ja, ich wüsste auch gar nicht, was besser werden soll. Die sachpolitischen Probleme, mit denen die Ampel sich rumschlägt, sind ja nicht weg in dem Moment, wo die Ampel weg ist. Also das Haushaltsloch, was wir für das laufende Jahr 2024 schließen mussten und was nächstes Jahr noch größer wird, das ist ja keine Ampelerfindung, sondern das sind erstmal die Kennziffern, mit denen jeder arbeiten müsste. Und wir könnten ja auch im bestehenden Deutschen Bundestag andere Regierungsmehrheiten bilden. Es könnte eine Jamaika-Mehrheit oder eine große Koalition geben. Also mir persönlich fehlt die Fantasie, dass diese Konstellation jetzt viel geschmeidiger und zielorientierter damit umgehen würden, als es die Ampel tut.
Sie haben es gerade angesprochen, die politische Großwetterlage fordert natürlich an allen Ecken und Enden. Wir haben viele Bürgerinnen und Bürger aus der Ukraine in Deutschland. Ich habe unlängst gehört, dass man immer noch davon ausgeht, dass die Masse der Ukrainerinnen und Ukrainer wieder zurückgeht in ihr Land. Glauben Sie das wirklich?
Die Erfahrung im Umgang mit Migration zeigt, dass je länger die Verweildauer an einem neuen Aufenthaltsort ist, die Wahrscheinlichkeit niedriger wird, dass man zurückgeht. Selbst wenn die Herzen heiß sind und der Wille, in die Heimat zurückzugehen, groß ist, aber wir haben ja keinen An-Aus-Schalter, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Dieser Schalter ist nur in Moskau und daher kann es noch lange dauern. Und mit jedem Tag, was ja gut ist, schreitet die Integration voran. Sie werden sich auch noch erinnern, in den ersten Tagen des Krieges, als die ersten Geflüchteten ankamen, da gab es unter anderem die Parole, schickt die ukrainischen Kinder nicht in die Schule, denn es wurde als eine Art patriotischer Akt sozusagen verstanden, jederzeit bereit zu bleiben, in die alte Heimat zurückzukehren. Gut, dass wir diesen Rufen nicht gefolgt sind, sondern dass wir den jüngeren wie den älteren Menschen, die gekommen sind, eine Perspektive geboten haben, hier auch wirklich anzukommen. Und dann werden sie selber irgendwann entscheiden müssen, ob sie nochmal den Weg zurückfinden.
Schaffen Sie den Konsens auch in der SPD, dass diese dauerhafte Unterstützung für die Ukraine, auch für die Militärhilfe für die Ukraine, Bestand hat? Auch wenn man so ein bisschen drum herum schaut, es bröckelt ein bisschen die Zustimmung auch schon, auch wenn jetzt in der EU die Entscheidung gefallen ist. Aber es gibt ja Länder, die sich da jetzt zurückziehen. Man weiß nicht, was aus den USA wird.
Ja. Ich glaube, der bedachte Kurs von Olaf Scholz, für den er ja auch viel Kritik einstecken musste, hat dafür gesorgt, dass wir im Großen und Ganzen immer noch eine breite Unterstützung für die Ukraine in Deutschland haben, im Gegensatz zu manch anderen Ländern. Wir haben noch den Konsens, sowohl von denen, die sagen, oh, es ist mir ein bisschen zu viel militärische Hilfe, bis zu denen, die sagen, es ist mir zu wenig. Die bilden aber immer noch eine große Gruppe im Land, die sagen, es darf nicht belohnt werden, wenn jemand ein anderes Land überfällt und sich versucht, das einzuverleiben. Das ist gut. Ob die Akzeptanz bleibt, wird aus unserer Sicht vor allem daran hängen, ob die europäischen und internationalen Partner weiter mitziehen. Wir sind im Moment der zweitgrößte Hilfengeber für die Ukraine, auch bei den Waffen. Wenn Trump gewinnen sollte in den USA und wahrmacht, was er verspricht, dann sind wir der größte Hilfengeber. Ich glaube, da muss man nicht viel Fantasie haben. In einem solchen Moment wird Zustimmung in Deutschland bröckeln. Das ist übrigens genau das, was Wladimir Putin möchte. Und deswegen ist richtig, wenn Olaf Scholz gerade auch an die EU-Partner appelliert und sagt, nicht nur nach Kiew fahren und große Bilder machen, sondern bitte auch große Hilfe leisten aus den nationalen Haushalten, so wie wir das in Deutschland tun.
Haben Sie ein bisschen eine Gänsehaut bekommen, als Boris Pistorius gesagt hat, wir müssen in Deutschland wieder kriegstauglich werden?
Also mein Begriff ist das nicht. Der wird auch, glaube ich, nicht mehrheitlich in der SPD geteilt. Er hat ja definiert an anderer Stelle, was er damit meint. In dieser Beschreibung, glaube ich, stimmen die meisten überein, dass man sich dessen gewahr sein muss, dass wir Akteure auch wenige Flugstunden von uns entfernt haben, bei denen man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass sie Grenzen akzeptieren und friedlich bleiben und dass man sich dafür vorbereiten muss, damit umzugehen. Ich glaube, alles andere wäre naiv. Trotzdem macht Sprache etwas mit Menschen und ich werde nicht der einzige Abgeordnete sein, der viele Zuschriften bekommen hat von Menschen, die Gänsehaut bekommen haben, wenn sie so einen Begriff hören. Gerade auch sehr betagte Menschen, die noch Krieg in Deutschland erlebt haben. Und ich habe dafür sehr viel Verständnis, dass man sich mit so einem Wort unwohl fühlt.
Da passt eine Leserfrage noch dazu. Der fragt, Verteidigungsminister Pistorius genießt, wenn man den Umfragen glauben darf, hohe Sympathiewerte. Ist er der bessere Kanzler der Herzen?
Nein, das glaube ich nicht. Auch hier gilt wieder, die Probleme sind bei einem Kanzlerwechsel, wenn man ihn sich jetzt vorstellen würde, ja nicht weg. Also weder die Meinungsverschiedenheiten der Koalitionspartner, die schwierigen Mehrheitsverhältnisse im Parlament, die Kassenlage, all das würde sich nicht ändern. Aber tatsächlich ist Boris Pistorius ein ganz wichtiger Beitrag zur politischen Debatte heute. Ich will nur darauf hinweisen, er genießt beispielsweise im Osten der Republik ein hohes Ansehen, obwohl er in der Frage der Ukraine-Unterstützung eine Position vertritt, die ausweislich aller Umfragen nicht so viel Rückhalt im Osten des Landes hat. Das heißt, er zeigt, dass man mit einer klaren Sprache und einem robusten Auftritt auch Menschen hinter sich versammeln kann, die in der Sache einen Dissens haben.
Aber Sie als Generalsekretär, wenn Sie dann sehen, es geht auf die nächsten Wahlen zu und man sieht die Umfragen, dass man mit Pistorius mehr Chancen hätte als beispielsweise mit dem derzeitigen Kanzler. Hätten Sie dann die Pflicht zu sagen, Mensch, Olaf ist doch vielleicht besser, wenn Boris das macht?
Wir haben mit Olaf Scholz die letzte Wahl gewonnen. Das haben auch viele eine Zeit lang vorher nicht geglaubt, dass das möglich ist. Nun glaube ich nicht an Automatismen, dass sich das einfach wiederholt. Natürlich müssen unsere Werte und auch die des Kanzlers besser werden. Es würde auch niemand, auch er selbst, nicht behaupten, dass alles gut gelaufen ist in den letzten 2 Jahren. Er hat vor 2 Wochen ein Interview in der Wochenzeitung Die Zeit gegeben, in der auch Selbstkritik mit Blick auf Kommunikation und die Performance der Regierung durchgeklungen ist. Das ist erstmal eine wichtige Grundlage. Niemand braucht glauben, dass es irgendeine Bunkermentalität an der Regierungsspitze gäbe und der Kanzler oder die SPD nicht sehen würden, dass die Stimmung schlecht ist im Land. Aber wir sind fest entschlossen, uns rauszuarbeiten daraus und jetzt nicht einfach irgendein Bauernopfer zu bringen und zu glauben, dann wäre alles einfacher.
Ein Dauerbrenner ist ja die Schuldenbremse. Wie überzeugen Sie denn Herrn Lindner, dass er da seine Blockadehaltung aufhält? Es gibt jetzt auch immer mehr Ökonomen, die sagen, Deutschland muss eben diese Situation überdenken. Und Schuldenbremse ist ja eh eine Mogelpackung. Man darf neue Kredite ja nach wie vor aufnehmen von 0,3% der Wirtschaftsleistung. Das sind ja auch 14 Milliarden im Augenblick. Aber wir haben den klimagerechten Umbau, Schiene, Straße, Forschung, Schulen, allen drum und dran. Ist die Schuldenbremse zu halten?
Wenn ich eine Wette abschließen müsste, würde ich sagen, in der nächsten Wahlperiode wird die Schuldenbremse reformiert, egal wer die Regierung führt und egal wer an der Regierung beteiligt ist. Da sind die Kennziffern für mich eindeutig. Sie haben gefragt, ob ich Herrn Lindner überzeugen kann. Nein, das glaube ich nicht. Und ich will das ganz bewusst auch zuspitzen. Ich glaube, dass Teile der FDP ein quasi religiöses Verhältnis zu dieser Schuldenbremse haben. Und Menschen mit religiöser Überzeugung von ihrem Glauben abzubringen, ist eine schwierige Angelegenheit, wenn man mit Argumenten versucht, dagegen anzugehen. Ich glaube, es wird nur über die gesellschaftliche Zustimmung gehen, indem wir einen anderen Blick auf Investitionen in Deutschland bekommen. Ich finde es nicht plausibel, dass das Land unter den westlichen Industrienationen, was den niedrigsten Schuldenstand hat, das ist Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, Japan haben alle mehr Schuldenstände als wir, dass wir den extremsten Schuldendiskurs haben. Nirgendwo ist die Schuldenpanik größer als in Deutschland. Ich würde es aber so sehen, kaputte Straßen, Schienen, schlechte Digitalisierung, das sind die wirklichen Schulden an der nächsten Generation. Wenn wir dagegen aninvestieren, dann sind es richtige Investitionen.
Sind das für Sie dann auch schon Notsituationen? Weil das kann man ja dann leicht aushebeln, ne? Wenn man sagt, jetzt haben wir eine Notsituation wegen Corona, jetzt haben wir eine Notsituation wegen dem Ukraine-Krieg und so weiter.
Na, Sie spielen auf die aktuellen Regeln der Schuldenbremse an. Man kann die Schuldenbremse aussetzen, wenn eine übergeordnete Notsituation gegeben ist, also ein externer Einfluss, der kurzfristig kommt und nicht absehbar war. So hat es das Bundesverfassungsgericht definiert. Mir wäre es lieber, wenn wir vor die Welle kommen und gemeinsam politisch miteinander vereinbaren, dass wir zwischen guten Schulden und schlechten Schulden unterscheiden. Niemand, auch nicht die SPD, will eine Reform der Schuldenbremse, bei der Staat für goldene Türklinken Geld ausgeben kann. Das ist nicht sinnvoll. Sehr wohl sollten wir uns aber darauf verständigen, dass für solche Investitionen, die in unsere Infrastruktur für den Aufbau neuer Industriezweige oder anderes verwendet werden, dass wir mit denen anders umgehen sollten, denn die schaffen die Wertschöpfung von morgen und sichern die Arbeitsplätze im Land.
Obwohl wissend, dass die Zinsausgaben natürlich auch exorbitant steigen. Als wir noch bei nahezu null waren, hatten wir 4 Milliarden im Bundeshaushalt. Jetzt sind es 38 Milliarden. Später kommen noch die Rückzahlungen der Corona-Hilfen. Da wird ja der Spielraum dann noch geringer.
Ja, aber deswegen ist ja die Antwort, dass man die Investition in Wachstum lenken muss. Denn der Schuldendienst kann, das gilt für ein Unternehmen wie auch für den Staat, dann am besten bewältigt werden, wenn die Geschäfte gut laufen, wenn die Produktivität hoch ist, wenn der Beschäftigtenstand hoch ist. Und deswegen ja unser Vorschlag, die Schuldenbremse da zu öffnen und da zu reformieren, wo es um Investitionen in den Standort Deutschland geht, dass uns Unternehmen nicht verlassen, sondern wie jetzt bei der Chipindustrie, der Batteriezellenproduktion, der Wasserstoffindustrie, dass sie sich bei uns ansiedeln, dass sie hier produzieren, Arbeitsplätze schaffen, Steuern zahlen und wir auch unabhängiger werden. Und aus den Einnahmen, die dort generiert werden, kann man dann wie jedes Unternehmen und wie jeder Private auch seine Investitionen am Ende wieder tilgen.
Wir sind auch fast am Ende, damit Sie pünktlich zur nächsten Veranstaltung kommen. Wir wollen aber noch ein bisschen auf die Wahlen eingehen. Die Europawahl steht an, Sie haben es angesprochen. Unlängst haben Sie gesagt, Europa müsse einfacher und schneller werden. Das klingt gut, aber was heißt das konkret?
Nehmen wir das Beispiel der Beihilfen, ein schöner technischer Begriff. Wir haben eben über Industrie gesprochen und wie wir sie erhalten wollen in Deutschland. Und dabei hilft auch die EU mit Mitteln. Aber es dauert enorm lang, bis das ankommt und bis das genehmigt wird. Die deutsche Bundesregierung hat versucht, jetzt auch erfolgreich, die Stahlproduktion in Nordrhein-Westfalen angefangen umzurüsten auf grünen Stahl, damit wir klimaneutral Stahl produzieren können. Dafür müssen Direktreduktionsanlagen angeschafft werden. Fördert der Staat. Es hat ewig gedauert, bis die Genehmigungen aus Brüssel da waren, dass wir diese Beihilfen leisten dürfen, dass das im Wettbewerbsrecht funktioniert. Das muss schneller gehen, denn international agierende Unternehmen werden nicht dort investieren, wo sie jahrelang darauf warten müssen, ob ein Förderbescheid sich realisieren lässt oder nicht. Und von solchen Beispielen gibt's viele. Und daher sollten wir die Kritik an manchen Abläufen in der EU auch nicht den Europafeinden überlassen, sondern die proeuropäischen Kräfte sollten klar beim Namen nennen, wo Europa noch zu langsam ist.
Wenn man sich die jüngsten Umfragen anschaut, ursprünglich hieß die Sendung mal, an die Talfahrt der SPD endet. Jetzt haben sie 2% zugelegt, dann haben wir den Titel schnell geendet. Aber schauen mal weiter,
sehr gut,
was die nächsten Umfragen bringen. Sie liegen bei 16%, aber das Bündnis Sarah Wagenknecht schon zwischen 5% und 6%. Nehmen die Ihnen auch mittelfristig Stimmen weg?
Das bleibt abzuwarten. Ich glaube, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht vor allem im Moment Interesse bei Leuten erweckt, die potenziell auch Nichtwähler sind. Das ist eine Gruppe, auf die die SPD auch schaut, nicht nur der Prozente wegen, sondern der Demokratie wegen, weil es wichtig ist, dass Menschen wählen gehen. Also da nehmen wir den Wettbewerb auf. Ich bin mir aber sehr unsicher, wo das mit diesem Projekt Sarah Wagenknecht eigentlich hingeht. Inhaltlich ist das noch schwer zu erkennen. Und ich muss schon auch manchmal ein bisschen stutzen für jemand, der so viel Kritik am Zustand der Demokratie in Deutschland übt und der anderen Parteien, finde ich das ganz schön gelenkt, was Frau Wagenknecht da macht. Die Partei heißt nach ihr, die Mitglieder sind handverlesen. Man kann quasi von einer kuratierten Demokratie sprechen an der Stelle. Bei uns kann jeder Mitglied werden, ohne dass der Parteivorsitzende eine Gesinnungsprüfung vorher vornehmen muss. Insofern finde ich das schon mindestens bemerkenswert, was sich da gerade so tut.
Ja, bemerkenswert, aber vielleicht eher auf der negativen Seite sind natürlich auch die Umfragen im Osten des Landes. Da haben wir natürlich drei ganz entscheidende Wahlen im Herbst. Und wenn man sich das anschaut, da ist ja stabil die AfD, die stärkste Partei, ob Sachsen, ob Thüringen, jetzt auch in Brandenburg. In Brandenburg hat die SPD immer noch 20, aber ansonsten bei 7%. Kann das nur noch einen Einheitsblock geben, dass alle anderen Parteien eigentlich zusammenarbeiten müssen, um eine AfD-Mehrheit zu verhindern in den Landesparlamenten?
Ich will nicht unken, aber die Umfragen legen nahe, dass es zu einer solchen Situation kommen kann. Wir nennen das ja ein bisschen das Thüringer Modell. Dort erleben wir es ja schon seit über 4 Jahren, dass es eine innere Blockade des Parlaments gibt, die übrigens vor allem damit zu tun hat, dass die CDU immer noch Beschlüsse hat, die AfD und Linkspartei gleichsetzen und keine Zusammenarbeit in die eine oder die andere Richtung ermöglichen, sodass es quasi den Zwang einer Allparteienkoalition zwischen dem Rest gibt. Wenn jetzt noch Wagenknecht, gegebenenfalls die Freien Wähler oder was weiß ich, wer dazukommt, wird das alles nicht leichter. Und auch deshalb vorhin mein Appell zum Thema des politischen Kompromisses. Solche Landtage sind nicht mehr funktionsfähig, wenn dort jeder nur noch mit Absolutheitsanspruch reingeht und sagt, wer nicht genau nach meiner Pfeife tanzt, mit dem treffe ich keine Absprachen. Ich könnte mich jetzt freuen und sagen, die SPD ist in diesen Bundesländern die einzige Partei, die von allen anderen Demokraten nicht für eine Zusammenarbeit ausgeschlossen wird. Aber eigentlich macht es mich eher nachdenklich, dass wir die einzigen sind, die noch in alle Richtungen gesprächsfähig sind, während man sonst gepflegt nicht mehr miteinander spricht.
Schließen Sie es wirklich aus, dass die AfD in Regierungsverantwortung kommen könnte? Glauben Sie, dass der Konsens der anderen Parteien so groß ist, das zu verhindern?
Ich schließe das aus für den Teil, für den ich Verantwortung trage, nämlich für die SPD. Niemals wird eine Hand der SPD in irgendeinem Parlament hochgehen, um die AfD in Regierungsverantwortung zu bringen. Wenn alle anderen Demokraten diesen Ethos auch haben, dann ist die Sache klar.
Jetzt haben wir noch eine amüsante Frage ganz zum Schluss von einem Leser, Peter Marbach aus Heilbronn. Warum darf man in Deutschland denn ein politisches Amt innehaben ohne eine abgeschlossene Ausbildung? Selbst in der Türkei muss man ein Studium nachweisen. Wusste ich gar nicht. Sonst benötigt man in Deutschland ja auch für jede Tätigkeit einen Schein.
Mhm. Weil das Wesen der Demokratie darin besteht, dass freie Bürgerinnen und Bürger bei freien Wahlen entscheiden, wer ihre Interessen für eine Zeit vertreten soll. Die Frage ist ja, charmanterweise hat er es nicht dazu geschrieben, auf mich gemünzt an dieser
Stelle. Es gab auch uncharmantere Fragen, die haben wir.
Das kann ich mir lebhaft vorstellen als Teilnehmer des Lebens im Internet. Und für meine Person gilt, ich habe eine Mehrheit errungen in einer dieser freien Wahlen, nämlich in meinem Wahlkreis in Berlin, den ich vertrete. Insofern muss diese Frage an meine Wählerinnen und Wähler gerichtet werden, die offensichtlich fanden, dass ich das beste politische Konzept habe, um sie zu vertreten. Ob sie das nächstes Jahr immer noch so sehen, das müssen die dann entscheiden. Man kann auch gegen mich antreten, wenn man meint, dass man es besser kann. Aber bis dahin habe ich die höchste Legitimation, die man in der Demokratie haben kann.
Und wir freuen uns, dass Sie alle Fragen heute frank und frei und offen beantwortet haben. Schön, dass Sie Zeit genommen haben.
Ich danke
Ihnen. Vielen Dank. Schön, dass Sie auch dabei waren bei Ohne Ausrede. Die nächste Sendung, die steht dann ganz im Zeichen des Sports. Tom Bartels wird zu Gast sein. Den kennen Sie natürlich alle als Fußballkommentator. Gerade ist er beim Skispringen wieder aktiv. Da freuen wir uns. Und Sie können natürlich wie immer unter der eingeblendeten Adresse Ihre Gästevorschläge und Ihre Wünsche an uns äußern. Bleiben Sie gut informiert, gute Zeit und bis zum nächsten Mal.